Aber wenn mein Laden läuft und ich weiß, die Prozesse funktionieren und ich muss nicht mehr physisch die ganze Zeit vor Ort sein und zu schrauben oder zu beraten oder so, sondern ich kann am Wochenende so ein bisschen abschalten und mit meiner Familie irgendwo hinfahren. Das ist für mich Erfolg.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist. Hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute spreche ich mit Bernd Repening. Bernd hat Fahrzeugbau studiert, sein Diplom bei Audi gemacht und sich dann gegen die klassische Konzernkarriere entschieden. Warum? Ihm hat die Sinnhaftigkeit gefehlt. Heute, über 15 Jahre später, führt er ein erfolgreiches E-Bike-Geschäft mit eigener Werkstatt. Er ist im Einzelhandel selbstständig, in einem Bereich, der sich rasant weiterentwickelt. Wir sprechen über Selbstständigkeit, fern vom Online-Hype und Start-up-Glanz, wie man im Einzelhandel innovativ bleibt und wie man sich motiviert, wenn Trends schneller kommen, als man selbst schrauben kann. Eine ehrliche Folge über Handwerk, Haltung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Herzlich willkommen, Bernd. Schön, dass du da bist.
Moin, vielen Dank.
Bernd, lass uns mal ganz vorne starten. Du hast dein Studium gemacht an der HAW im Fahrzeugbau?
Ja, genau.
Und wie ging es dann weiter?
Naja, also als ich es dann fertig hatte und dann von Audi weggegangen bin und dann danach meine Diplomarbeit gemacht habe, habe ich festgestellt, dass so ein klassischer Konzernberuf, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich nicht so meins ist, weil es halt einfach zu sehr, zu viele Menschen sind und zu wenig man an dem gesamten Produkt arbeitet.
Ja.
Aber ich habe irgendwie gemerkt, das war nicht das, was ich mir so vorgestellt habe.
Einfach auch so von den Strukturen, wie kann man sich das vorstellen? Wie waren da so deine Aufgaben? Gib uns mal so ein Bild.
Also man fährt in ein riesengroßes Gelände rein, verschwindet irgendwo in einem Gebäude und sitzt in einer Abteilung, die dann natürlich wieder ein bisschen kleiner ist, aber trotzdem immer noch groß war. Wir waren, glaube ich, 30 Mann im Gelände und noch mal viel mehr außerhalb vom Gelände.
Ja.
Einstempeln, an den Arbeitsplatz, am Rechner sitzen, Mittagspause, wieder an den Rechner sitzen, ausstempeln.
Und ist das so eine einseitige Arbeit, die jeder dort irgendwie verrichtet?
Also das, was ich gemacht habe, war schon sehr einseitig. Das war halt immer wieder das Gleiche. Also so Oberflächen-3D-Bau habe ich gemacht.
Ja.
So. Das ist schon immer wieder das Gleiche. So natürlich dann immer wieder auf neue Herausforderungen im Auto gemünzt. Aber vom Grundprinzip her wirklich immer das Gleiche.
Das heißt, du hast 3D quasi immer einen Spiegel konstruiert.
Eine Anhängerkupplung oder ein Handschuhfach oder sowas, genau. Und so halt immer ein kleines Teil von so einem großen Auto.
Ja.
Und nicht an dem Großen und Ganzen. Da gibt es bestimmt auch Bereiche dann irgendwann, die da tiefer gehen. Aber ich habe natürlich auch einen Einblick gekriegt in die, die schon sehr lange da waren.
Ja.
Und die haben dann vielleicht nicht mehr die Anhängerkupplungsabdeckung gemacht, sondern dann wichtigere Teile, die man sieht. Also irgendwie so ein Blech, was außen war.
Ja.
Aber es war halt auch das Blech außen für mich. So. Und trotzdem zusammengefügt war das natürlich viel. Ich will das gar nicht schlecht reden. Mhm. Aber für mich halt einfach nicht irgendwie der erfüllende Moment. Also ich habe halt irgendwie gemerkt, da fehlt mir irgendwie was, wo ich so an mehr Sachen machen kann. An teilzuhaben an der ganzen Entwicklung und so. Und das hätte ich da nicht gekriegt.
Und in welchem Moment hast du das richtig? Gab es so einen bestimmten Moment, der dir jetzt noch im Kopf ist, wo du gesagt hast, das ist es am Ende irgendwie? Weil ich denke mir, am Anfang ist es total cool. Okay, man ist bei Audi, man hat Fahrzeugbau studiert. Das ist ja irgendwie erstmal richtig cool. Wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, ach nee, ich merke das und ich kann das aussprechen, das ist es nicht.
Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Also du hast total recht, am Anfang war das so cool, ich bin bei Audi und ich mag die Marke auch immer noch gerne, ich fahre ein Audi. Ich finde das auch immer noch total cool, wie die das machen. Also es ist für mich immer noch für mich im Fahrzeugbereich immer noch mit Abstand die höchste Qualität, weil die das sehr detailliert machen. Und ich war da und habe so meine Monate verstrichen da und ich habe einfach irgendwie so nach und nach gemerkt, dass irgendwie was fehlt. Also es war, ich kann nicht sagen, da war ein Moment, wo ich jetzt gesagt habe, zack, das ist es nicht, sondern mehr dieses immer wieder dahingehen und das ist auch so ein bisschen, das zieht sich so durch mein Leben, wenn ich zur Arbeit fahre zum Beispiel und ich fahre jeden Tag den gleichen Weg. So nach einer Woche bin ich genervt von dem gleichen Weg, aber versuche ich irgendwo mal anders abzubiegen, so um so ein bisschen was anders zu haben. Und das habe ich halt bei Audi dann gemerkt. Das ist halt immer der gleiche Weg quasi. Immer morgens aufstehen, da hingehen, dann das machen, dann zwischendurch zur Kaffeemaschine, damit man sich bewegt, dann wieder zurück, Mittagspause. Und das ist halt für mich einfach nicht der, so bin ich nicht.
Zu monoton nach einer Zeit.
Genau, ich mag total gerne Veränderungen. Ich liebe Veränderungen. Tatsächlich, ich kann damit total gut umgehen. Und ich finde tatsächlich, ist total schön, dass sich immer alles verändert. Und das mache ich überall. Also auch zu Hause, wir räumen ständig um und ich liebe es.
Ja. Ja, ich finde das total cool. Ich finde es vor allen Dingen witzig, dass du sagst, so, ich brauche einfach auch manchmal einen anderen Fahrtweg. Ich biege einfach mal einfach von das ab und dann gucke ich mal, wie das da aussieht oder wo es mich dann hinführt. So.
Der Stau ist überall gleich. Ja. Aber dann gucke ich mal woanders drauf.
Ja, cool. Ja. Und wie ging es dann weiter? Du hattest die Möglichkeit, bei Audi zu bleiben, hast gesagt, nee, will ich nicht.
Genau.
Und dann?
Also ich bin dann zurück und habe mein Diplom fertig gemacht und dann hat sich tatsächlich für mich so ein bisschen eine Möglichkeit geboten, dass mein Papa, der hatte einen großen Betrieb in Lübeck mit 130 Mitarbeitern, aber mehr so im Geschäftskundenbereich, also Veredelung von Motorenteilen, dass die länger halten, Herstellung von Zahnimplantaten und all solchen Dingen. Und der wollte dann zum ersten Mal an den Endkunden ran. So, und dann hat der in Hamburg einen Laden eröffnet, die E-Collection, und hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen.
Ja.
So, das war so ein bisschen losgelöst von seinem Geschäftsmodell in Lübeck, aber hatte damit was zu tun. Und das war halt so der Moment, wo ich dann gesagt habe, warum eigentlich nicht? Ich kann selber was schaffen. Und auch wenn das dann natürlich so ein bisschen die Idee von meinem Papa war, war es für mich natürlich trotzdem so der Moment, wo ich gesagt habe, cool, ich kann jetzt was Eigenes schaffen und auch mich einbringen und auch Ideen haben. Und genau das, was ich so ein bisschen bei Audi vermisst habe, halt kreativ sein und gleichzeitig aber auch ja so ein immer wieder was Neues kommt dazu.
Ja. Und wie war das dann? Wie war das dann, als du in der Situation warst im Ladengeschäft? Also ihr habt welche Produkte genau verkauft?
Also wir haben damals angeboten, vor jetzt so knapp 15 Jahren, das, was heute aktuell interessant ist. Also wir haben Solarzellen angeboten, wir hatten eine eigene Batterie für den Keller. Und dann wollten wir quasi zeigen, man fängt die eigene Energie ein, dann speichert man sie ab und nutzt sie selber wieder mit einem Elektroauto oder einem E-Bike. So, und das war halt so quasi, oder auch zum Beispiel damals schon so LED-Licht, dass man es effizient nutzt. Das war quasi der Gedanke, so diese ganze Kette.
Ja.
Und da lustigerweise damals mit dem allerersten Tesla. Also ein ganz anderer Tesla als heute. Und die haben, glaube ich, irgendwie 100 Stück im Jahr verkauft. Und da gab es einen Mann von Tesla. Und der war bei uns. Der saß lustigerweise wirklich bei uns im Laden als Partner. So, und wir waren halt so klein. Also diese ganze Branche war noch so klein, dass wir ganz am Anfang waren und wir haben versucht, das, was heute eigentlich so Massenware wird, langsam, aber auch noch nicht so richtig.
Ja, aber schon einfach mehr im Markt angekommen ist.
Total im Markt angekommen. Ja. Damals war es tatsächlich noch nicht im Markt angekommen, aber echt zu früh, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Und jetzt ist es halt schon viel mehr angekommen.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also blieben einfach auch die Kunden so aus, die man sich erhofft hat? Oder?
Ja, also es gab natürlich ganz viele, also diese ganzen Anfangsfragen, dann auch später zum Beispiel bei mir im E-Bike-Laden, so dieses so, ich bin noch nicht so alt, ich brauche das nicht. Du hast da natürlich viel höhere Hürden mit den Kunden gehabt.
Ja.
Wenn du jemandem gesagt hast, kauf dir für 20.000 Euro eine Solaranlage und dann kauf dir nochmal für 30.000 Euro einen Speicher und so. Also jetzt, ich weiß nicht, was die Preise waren damals, ehrlicherweise, aber das ist natürlich eine ganz andere Erklärungsbedarf als den ich heute habe. Ja, man musste viel erklären, viel Überzeugungsarbeit leisten.
Ja.
Und da stellt sich natürlich dann nie so ein normaler Verkaufsfluss ein, sondern das ist halt immer sehr viel Arbeit.
Und auch auf Zeit an einem Kunden. Ne? Es ist nicht, da kommt ein Kunde rein, du verkaufst etwas und sondern das ist, man bleibt auch länger im Gespräch. Ne?
Genau. Und da muss man natürlich immer gucken, reicht das dann aus? Also verdient man daran genug Geld, wenn man dann mit dem Kunden so viel darüber reden muss und so viel Erklärungsarbeit leisten muss.
Aber sag mir, war das für dich nicht sehr frustrierend?
Ja, direkt frustrierend war das nicht, würde ich sagen.
Okay.
Weil wir schon von Anfang an wussten, wir brauchen ein bisschen Zeit. Mein Papa war da, glaube ich, mit der Idee auch wirklich sehr früh. Aber wir wussten noch nicht so richtig, wie man die Kunden erreicht.
Ja.
Weil halt einfach da natürlich, wenn man noch nicht, der Markt noch nicht erschlossen ist, muss man natürlich viel mehr Arbeit da reinbringen. Aber frustriert hat mich das trotzdem nicht, muss ich sagen. Das war trotzdem total aufregend und spannend, weil man natürlich dann auch wiederum, das war ja ein sehr frischer oder sehr junger Markt, und das wiederum sorgt dafür, dass man auf sehr viele gleichgesinnte Leute trifft, die alle quasi diese Motivation haben, da was Neues zu schaffen und was Neues auf die Beine zu stellen. Und man sieht ja auch heute, dass wir an und für sich hatten wir ja recht mit dem, was wir gemacht haben.
Ja.
Es hat halt einfach nur ein bisschen länger gedauert als angenommen. Wir dachten damals schon, dass es direkt genau das macht, was es heute macht mit dem Markt. Und das war eigentlich das Schöne. Man hat eigentlich, wenn man sich mit seinen Kollegen getroffen hat, gab es noch auch kein richtiges Konkurrenzdenken, weil man gemeinsam quasi an etwas Neuem gearbeitet hat. Und das war halt eigentlich alle, die man dann für sich gewonnen hat, waren auch alle so in Aufbruchstimmung.
Ja, so richtig innovativ eigentlich für die Zeit.
Total.
Man hört eigentlich häufiger, ja, okay, wir waren irgendwie zu spät auf dem Markt oder so, aber dieses, hey, wir hatten eigentlich schon eine Idee und eigentlich war es für die Zeit fast noch zu früh oder deswegen ja. War es schwierig, einen Mann zu bekommen und später diese Bestätigung zu bekommen, dass man trotzdem eigentlich
die richtige Idee
hatte. Das gibt einem im Nachgang trotzdem ein gutes Gefühl, egal wie es in der Zeit gelaufen ist.
Ja, haben ja anscheinend auch sehr zu Recht daran geglaubt, auch so gerade E-Bike oder Elektroauto wird ja auch immer mehr und Tesla zum Beispiel, total lustig zu sehen. Der eine Tesla-Mann saß bei mir direkt nebenan und heute ist es einer der größten Automobilhersteller der Welt. Und das ist halt zu sehen, ist halt, man hat schon gesehen, dass die Idee gut war. Und deswegen finde ich es auch, da zurückzugucken, auch total schön. So.
Was war aus der Zeit eigentlich so dein größtes Learning?
Ich glaube, dieses selbstständige Arbeiten und sich zu strukturieren und dieses, also mehrere Leute an seiner Seite zu haben, die jeden Tag zu motivieren, einfach dieses Teamgefühl und halt einfach auch wirklich immer wieder zu gucken, okay, das funktioniert nicht, was können wir als nächstes machen? Also wirklich immer wieder dieses, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, heute ist ein neuer Tag, jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen. Und dieses, ich habe unheimlich viel mitgenommen. Also ich kann das wahrscheinlich nicht auf eine Sache runterbrechen, aber diese Selbstständigkeit. So, ich war da immer gut drin. Ich habe immer am besten gelernt in der Uni, wenn ich mich einfach zurückgezogen habe.
Ja.
Und einfach in die Stabi gegangen bin und mich da versteckt habe vor allem. So. Und dann einen Monat gebüffelt wie ein Verrückter danach. War gut. So, aber diese Struktur zu schaffen und Struktur zu erlernen und immer einen Ticken besser zu werden. So, das war eigentlich so das, was ich am meisten mitgenommen habe, was ich auch heute immer noch eigentlich jeden Tag habe.
Meinst du auch so, jeden Fehler nur einmal so zu machen oder?
Ja, manchmal halt auch zweimal. Aber ja, genau. Also so, dass man halt wirklich, man merkt irgendwie, das hat nicht funktioniert.
Das reflektiert und dann besser macht.
Genau. Und das dann halt aber auch nicht nur alleine besser macht, sondern auch sein Team auf dem Weg mitnimmt und sagt, okay, das hätten wir vielleicht sehen können, aber wir haben es nicht gesehen und lass uns doch aber beim nächsten Mal gucken, wie können wir vielleicht noch ein bisschen besser werden oder das einfach, ja, nächstes Mal nicht nochmal so machen.
Wie war das am Anfang für dich, in so eine Führungsrolle zu kommen und das Team auch in gewisser Hinsicht zu leiten, zu motivieren? So, wie waren da so deine ersten Schritte?
Ganz lustig. Ich habe da wirklich immer mal wieder drüber nachgedacht, aber für mich war das, hört sich jetzt doof an, aber wie selbstverständlich. Und zwar, weil ich einfach aus dem Sport das hatte. Ich habe jahrelang Hockey gespielt, bis ich 32, 33 war.
Ja. Und so Feldhockey oder?
Ja, Feldhockey, genau. Hab dann irgendwie, ich glaube, ich bin mit 15 oder so in die ersten Herren gekommen. Und hatte dann ganz viele Positionen inne. Von ganz banal Kassenwart, wo ich, glaube ich, immer noch von manchen Geld kriege. Und Verspätungskasse hatten wir auch, das war teuer. bis hin zu Captain so. Und deswegen war für mich, und da halt auch, wenn ich jetzt das mir angucke, es waren so 16, 17, 18 Jahre oder so, da hatte ich ja mit ganz vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun. In den ganzen Jahren, die ich da war und halt immer gespielt habe, habe ich dieses Teamgefüge halt für mich schon verinnerlicht gehabt. So. Und das habe ich auch immer noch. Ich arbeite total gerne im Team und bin auch nie jemand gewesen, der so von oben herab ist, sondern ich versuche immer eher so als gemeinsames Team was zu schaffen. Und natürlich habe ich am Ende jetzt auch bei mir im Laden den Hut auf und muss am Ende die Entscheidung treffen, wenn es dann soweit kommt. Aber im Hockey habe ich das eigentlich schon immer gemerkt, dass es halt einfach zusammen viel besser geht. Und das liebe ich total. Und deswegen war das für mich gar nicht so eine neue Situation gefühlt. Also
auch so eine gewisse Offenheit und Transparenz immer. Also ich glaube, das ist im Sport auch ja immer sehr, im Team bespricht man ja, okay, hey, wie ist die Strategie hier? Was müssen wir machen? Was sind die nächsten Punkte? Ist das so ein bisschen so ähnlich, wie du das adaptiert hast?
Total, genau. Also es ist genau dieses, gerade heute Morgen zum Beispiel, aktuell haben wir darüber gesprochen, was können wir so als nächste Aktion machen im Laden, so um jetzt halt einfach jetzt die Saison, was kann man quasi machen, um nochmal mehr Kunden anzusprechen. Und ich könnte mich jetzt alleine hinsetzen und sagen, so liebes Team, hier ist der Maßnahmenplan, das machen wir und ihr müsst das und das und das machen.
Ja.
Aber ich bin vom Typus eher so, dass ich hingehe, das sind meine Ideen,
ja.
Was sind eure Ideen, lass uns zusammenschmeißen und dann bespreche ich das sogar danach nochmal,
ja.
Weil ich glaube, dann hilft es auch mehr, dass das ganze Team zusammen daran arbeitet.
Ja, und es ist auch viel motivierender, ne? Also, ja. Auch wie du es gerade gesagt hast, da stellst du dich von jemandem hin und das ist der Maßnahmenplan und das und das und das sind die Punkte. Ja, kann man so umsetzen, aber es ist doch irgendwie viel schöner, mit an der Idee zu arbeiten und mit einen Teil da auch irgendwie reinzugeben, ne?
Und genau, da sind wir ja bei dem Audi-Thema.
Genau.
Und das ist genau das, was ich da nicht konnte. Also, das ist genau dieser Punkt, wo ich bei Audi saß und die haben sich fantastische Sachen ausgedacht.
Ja.
Aber ich war halt nach dem Design und vor der Konstruktion genau in der Mitte. Und genau das war halt so, hier, das muss gebaut werden und fertig. Und im Team kann ich jetzt halt hingehen und sagen, die und die Ideen haben wir. Lass uns mal gucken, was wir daraus machen. Es hilft mir nicht, wenn irgendwie drei Leute in meinem Team denken, okay, so kann ich gar nicht arbeiten. Also das ist halt nicht deren Ablauf. Das heißt, wir müssen ja irgendwie einen Weg zusammenfinden und nur so werden wir dann tatsächlich auch besser. Und das habe ich beim Hockey halt gelernt. Also wirklich, das ist halt so aus dem Sport, aus dem Mannschaftssport wirklich rausgelernt. Gemeinsam können wir den Gegner schlagen, egal ob wir mit oder ohne unseren Topstar-Stürmer da sind. Weil wenn wir zusammen alle, jeder läuft für den anderen 2 Meter mehr mit, können wir jeden besiegen, weil wir halt einfach zusammen das machen. Wenn aber drei Leute auf dem Platz nicht mitlaufen, weil sie keine Lust haben, so, wenn ich die jetzt einfach sage, wir schaffen das ohne euch, als Captain dann auf dem Platz und die nicht motiviere, dann passiert genau das, dann reißen da Lücken auf. Und das war für mich deswegen in die Berufswelt zu übertragen, komischerweise nie ein Thema irgendwie. Deswegen finde ich das zum Beispiel total cool, auch für meine Kinder, dass die spielen jetzt Basketball,
ja. Aber
dass die Mannschaftssport haben. Weil die stehen jetzt mit 7 und 9 vor den gleichen Problemen. So,
ja,
das merkt man
so in so einem anderen Rahmen, aber es ist irgendwie doch, ja.
Ja,
also cool, dass du das so für dich so mitnehmen konntest und auch so umgesetzt hast. Und wie kam der Sprung zu deinem eigenen Geschäft?
Mein Papa hat sich dann entschieden, der war dann auch damals, oh Gott, wie alt war der? War 65 oder so schon. Und dann auch gesagt, ist gut jetzt. Und in dem gleichen Moment reifte mir aber auch der Gedanke zu sagen, irgendwie will ich was Eigenes machen. Und ich habe halt gemerkt über die, ich glaube es waren 3 Jahre, vielleicht waren es auch 4 Jahre, die wir da in Hamburg den Laden hatten, welche Sachen funktionieren. Und
ja. Welche
Sachen nicht so gut funktionieren. Also welche Sachen schon zeitgemäß waren, sage ich mal. Also E-Bike zum Beispiel.
Ja.
Und nicht so zeitgemäß war halt Elektroauto und halt auch Solar und Speicher. Das war alles noch nicht ganz so weit. Dazu kam so ein bisschen für mich, ich habe schon immer eine mega Faszination für Fahrräder gehabt. Ich habe schon als Kind an Fahrrädern geschraubt. Mein Papa hat damals parallel quasi zu seinem Laden aus dem Fable raus, dass er selber gerne Rennrad fährt, Titanrahmen selber hergestellt.
Ja.
Und ich weiß, dass ich mit meinem Bruder im Keller diese Fahrräder dann für Kunden aufgebaut habe. Das waren jetzt nicht 15.000 Stück oder so, aber ich habe meine 100 Räder oder so als Kind da mal nebenbei in den Jahren aufgebaut. Und deswegen diese Faszination für die Technik und ich war schon immer jemand, der gerne geschraubt hat. Und ja, ich habe angefangen tatsächlich damit, dass ich mein erstes Erlebnis mit Schrauben war so, dass ich so ein Telefon zu Hause auseinandergebaut habe mit
ja.
so einer Wählscheibe.
Ja.
Und das halten mir meine Eltern immer noch vor. Das war damals von der Post, das habe ich nicht wieder zusammengekriegt. Aber damit fing das alles an.
Okay. Also diese Faszination fürs Schrauben war schon
war
da.
War schon als Kind da, da habe ich Sachen kaputt gemacht noch. Heute repariere ich sie. Und dann war so ein bisschen dieses, ich wollte das noch ein bisschen weiter treiben. Ich wollte mein eigenes Ding machen und ich habe halt gemerkt, E-Bike funktioniert, Fahrrad fasziniert mich. Ich habe gemerkt, dass der Markt so ein bisschen kommt, auch wenn das damals wirklich noch sehr in den Kinderschuhen war. Das war noch sehr viel Überzeugungsarbeit, jemandem E-Bike zu verkaufen. Da war noch sehr viel die Antwort, ich bin noch nicht so alt. Und bei älteren Leuten, nee, das brauche ich noch nicht.
Ja.
Ich kann noch fahren. Und da hatten wir dann bei dem Laden von meinem Papa, war trotzdem so wie eigentlich fast jeder Fahrradladen das auch, also heute ist ein bisschen besser geworden, aber damals gemacht hat, immer die Situation, dass wir gesagt haben, ja, darfst du gerne mal fahren, aber bitte nur irgendwie so 30 Meter und dann komm bitte wieder zurück.
Ja.
So, und das fiel mir immer schwer, weil ich dachte, eigentlich will ich das ja gar nicht. Ich will ja, dass gerade bei so einem Produkt, was ja noch so neu war,
ja,
will ich ja, dass der Kunde selber rausfindet, wie es ist und nicht wieder dann nach 30 Metern sagt, ja, ich kaufe das. Aber eigentlich hat er nach 30 Metern überhaupt gar kein Gefühl.
Ja.
So, und,
ja,
und damals war es dann sogar noch extremer, weil da E-Bike nicht so bekannt war, die meisten sind noch nicht gefahren. Dann kommt dieser Schub vom E-Bike und dann denkt man, ist jeder runtergegangen, hat gesagt, das ist der Hammer.
Ja.
Aber ja, dann
noch. Es war wahrscheinlich zu kurz, um diese Vorteile dann
spürbar zu verstehen.
Ja, ja, genau, spürbar zu machen.
Ja. Ja. Und das war so ein bisschen mein Thema und dann dachte ich, vielleicht bauen wir das Ganze mal ein bisschen anders auf.
Ja.
Und habe gedacht, naja, wir können ja auch mal das Thema so umdrehen, dass wir einfach einen Verleih machen.
Mhm.
Und dann bin ich gestartet mit 45 Verleihrädern, darunter 10 Stromerräder.
Das hast du dann einfach selber gemacht?
Dann bin ich zur Bank gegangen, habe einen Businessplan geschrieben, habe Geld eingesammelt von der Bank. Es war jetzt nicht so kurz, wie ich es gerade sage.
Ja. Wie lang war dieser ganze Prozess von der Idee bis zum...
Ich habe Ende 2012 gegründet, einfach mal so auf blauen Dunst die GmbH gegründet mit meinen kleinen Rücklagen. Und ich glaube, wir sind gestartet, dann so richtig gestartet, Anfang 2014 die erste Verleihssaison. Ich habe jetzt nicht anderthalb Jahre mit den Banken geredet, aber so das war so der Prozess. Also so die Bankgespräche haben schon, wenn ich das auch gut in Erinnerung habe, locker 6 Monate, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr gedauert.
Ja.
Weil da auch wieder das gleiche Thema. Kennt keiner.
Mhm.
Und was die, gerade zu meiner Erfahrung, was die Banken nicht kennen, fällt ihnen besonders schwer, sich darauf einzulassen. Dann, ich habe dann damals in der Hasper eine Bank gefunden, wo ich einen guten Ansprechpartner hatte, der es dann verstanden hat.
Ja.
Ich habe super viele Absagen gekriegt, die wirklich auch mit den Aussagen, kennen wir nicht, können wir nicht machen.
Ja.
Und in der Hasper hatte ich dann das Glück, jemanden zu finden, der gesagt hat, ja, wir trauen uns sowas auch mal.
Ja.
So, aber ja, das ist es eigentlich immer noch, muss ich ehrlich sagen. Also meine Bankberater wechseln ja auch dann immer mal wieder durch.
Mhm.
Und die Gespräche sind immer unterschiedlich. Also es ist halt wirklich dieses, kennen die das Thema? Ist es
wie
leicht?
Offen sind die dafür?
Genau,
ja,
genau. Und das macht es halt eigentlich immer so ein bisschen aus.
Ja.
Aber es hat schon lange gedauert, so im Nachhinein, muss ich sagen.
Was könntest du mitgeben für die Vorbereitung auch auf solche Gespräche? Gibt es da irgendwas, was so... Dadurch, dass du auch, du hast gesagt, du hast mir Absagen bekommen, was hast du gelernt und was war dann in dem letzten Gespräch? Du sagst, okay, die persönliche Note vom Berater macht natürlich irgendwie auch was aus, aber hast du irgendwas, was du
ganz,
mitgeben kannst?
Ja, ganz klar, ganz einfach, von Anfang an einen Unternehmensberater zu suchen. So einen Gründungsberater, ich habe den erst danach getroffen.
Ja.
Ich habe den Schritt alleine gemacht und erst als ich dann durch war, hatte ich den.
Ja, wo findet man die?
Ich habe den lustigerweise dann durch die Bank hat sich abgesichert bei der Bürgschaftsgemeinschaft.
Mhm.
Und die Bürgschaftsgemeinschaft meinte, hey, nehmen Sie sich doch mal einen Gründerberater an die Seite. Da haben sie mir damals 3 Leute genannt, die sie kennt.
Mhm.
Und einen habe ich angerufen und mit dem habe ich gestern telefoniert.
Ach, okay.
Also mit dem arbeite ich immer noch zusammen. Das ist wirklich fantastisch.
Und in welchen Bereichen hilft er dir jetzt noch?
Nee, jetzt war Weiterentwicklung des Unternehmens, alles Mögliche, von bis Marketing, Ideen, also wie so ein Sparringspartner. So gerade wenn man alleine gründet, so wie ich, finde ich, ist es unheimlich wichtig, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann.
Ja.
Manchmal wünsche ich mir, ich hätte nicht alleine gegründet, wenn ich so an meiner Seite irgendwie Unternehmer sehe, aus welcher Branche auch immer, die dann dazu 2 zu dritt sind, wo ich weiß, die können sich mal austauschen mit Ängsten und Sorgen und Ideen und so weiter. Und ich habe da halt Thomas an meiner Seite. Und dann, klar, wenn ich Thomas anrufe, na gut, der lässt nicht sofort das Taxameter laufen, aber trotzdem weiß ich auch immer in dem Moment, es kostet natürlich auch Geld, aber ohne den wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin.
Ja.
Und deswegen ist meine Empfehlung immer, jemand, der gründet, von Anfang an jemanden an die Seite zu holen, auch so ein bisschen wie so ein Therapeut, das muss schon funktionieren, das muss passen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich noch mit einem anderen geredet habe. Ich glaube, ich habe wirklich nur mit Thomas geredet und wir waren beide der Meinung, das passt schon.
Das hat so direkt geklickt irgendwie. Ja.
Nee, wenn der von Anfang an dabei gewesen wäre, hätte ich mir, glaube ich, viel Lernen erspart auch, muss ich auch dazu sagen. War auch eine lehrreiche Zeit am Anfang. Ein paar falsche Entscheidungen getroffen, so, aber trotzdem glaube ich, wenn man das von Anfang an macht, auch gerade mit Businessplan und dann auch gerade mit Bankgesprächen.
Ja.
Das ist schon fantastisch, heute ein Bankgespräch mit jemand an der Seite zu machen, der halt auch nochmal einen anderen Blick auf das Ganze hat.
Ja, und es auch öfter schon mal begleitet hat, ne?
Ja, und der kennt ganz viele Ansprechpartner und sowas. Der weiß, wie das funktioniert. Also, das ist mein absoluter Geheimtipp, will ich nicht sagen, aber ich verkaufe es jetzt mal so. Das ist ja ein super Geheimtipp, von Anfang an einen an die Seite zu nehmen. Weil das ist wirklich macht sehr, sehr, sehr viel aus.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du viele falsche Entscheidungen auch getroffen hast. An welche kannst du dich auch erinnern?
Oh, ich kann mich an ganz viele erinnern, tatsächlich von kleinen bis auch größeren. Ich wollte mich unter anderem auch mal mit einem zusammenschließen, der einen Laden...
Mit einem anderen Geschäft?
Ja, also mit einem anderen Geschäft, genau. Mhm. Wir sind ja als Verleih dann in der Innenstadt gestartet, in so einem Parkhaus.
Ja.
Also wirklich in der Parkhausfläche drin. Und das war dann sehr kalt im Winter. Wir hatten dann wirklich so einen kleinen Heizstrahler, den wir mal angemacht haben. Stromkosten hat Gott sei Dank das Parkhaus bezahlt. Aber es war schon sehr unangenehm. Und dann haben wir wirklich mal zwischenzeitlich überlegt, uns zusammenzuschließen mit einem anderen.
Ja.
Und ja, da will ich jetzt gar nicht so viele Worte zu verlieren. Das war nicht so ganz sauber, was der gemacht hat.
Ja.
Das hängt mir auch immer so ein bisschen immer wieder nach, weil den gibt es immer noch. So, und das ist schon so ein Moment, wo ich manchmal denke, so, das hätte ich mir sparen können. Ich hätte mal auf mich selber vertrauen sollen. Da kommt wieder so ein bisschen diese Hoffnung war da, ich muss das nicht alles alleine tragen und so. Und eigentlich war ich immer alleine gut beraten, so.
Ja.
So, und deswegen sowas zum Beispiel, aber auch natürlich auch so kleinere falsche Entscheidungen. Aber ich finde grundsätzlich falsche Entscheidungen gar nicht schlimm.
Das ist ja auch irgendwie so eine Lehrerfahrung.
Ja, und es ist ja auch so, es verändert sich ja unheimlich viel.
Ja.
Immer. Also ist ja wirklich, wenn ich mir heute E-Bike angucke zu vor 12, 13, 14 Jahren oder den Markt angucke, das ist ja wie Tag und Nacht, wirklich.
Ja.
Und da kann man auch nicht immer alles richtig entscheiden.
Ja.
Also es ist ja so. Und wenn ich dann was falsch entscheide, dann kann ich auch einfach sagen, okay, das
war eine blöde Entscheidung
und wie können wir es jetzt besser machen?
Ja. Ja, gerade der Einzelhandel ist ja einmal hart umkämpft. Man sagt, der Handel ist immer im Wandel, das ist ja auch wirklich so.
Ja.
Wie hast du diese ganzen Jahre im Einzelhandel wahrgenommen? So jetzt rückblickend, wie war das für dich, die Reise von deinem ersten eigenen Geschäft bis heute?
Immer noch mega aufregend, immer noch irgendwie ein total schönes Gefühl, in meinen eigenen Laden zu gehen. Das habe ich auf jeden Fall und auch, weil der über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe da nie so wahnsinnig drüber nachgedacht. Also ich bin einfach unheimlich gerne da.
Ja.
Das ist mein zweites Zuhause.
Mhm.
Und
das ist auch immer so geblieben. Es gab nicht mal so Phasen, wo du gesagt hast, oh, ist es das noch oder?
Nee, das habe ich noch nicht.
Oder das hattest du also?
Nee, noch nicht. Also noch bin ich da immer noch total gerne. Das ist auch ein Ort, wo viel gelacht wird und wo wir viel Quatsch machen, ehrlicherweise.
Ja.
So, da fliegt auch mal ein Schuh. Aber
im witzigen Sinne.
Ja. Hoffentlich. Ja.
Findet nee. Der Chef witzig.
Ja, genau. Nicht nur meiner tatsächlich. Nee, aber es ist so, ich bin da total gerne, weil es einfach, ich merke da, ich habe was geschaffen.
Mhm.
Ich habe jetzt 10 Angestellte, von Aushilfe bis Festangestellten sind wir genau 10 mit mir. Und irgendwie ist es auch total schön. Irgendwie ist es total schön, so seine Welt da zu haben.
Ja.
Und ich habe nie so darüber nachgedacht, wie sich das so gewandelt hat.
Man muss auch immer so am Puls der Zeit sein, ne?
Ja, total.
Wie bleibst du das und wie bleibst du da motiviert?
Ja, mir macht das Spaß. Das ist, also ich mag das halt gerne. Ich mag halt Veränderungen.
Okay.
So, also ich finde das total schön, irgendwie, dass es sich so ändert.
Ja.
Ich finde das total cool, dass es irgendwie... Dass da irgendwie neue Herausforderungen kommen und versucht die einfach bestmöglich zu nutzen. Also es gibt ja super viele Veränderungen auch in der Fahrradbranche da, so vom Leasing zum Beispiel oder sowas. Jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, das mache ich nicht. Gab es auch ganz viele. Ich bin auch im Verband und höre dann auch andere Stimmen.
Ja.
Oder ich gehe halt hin und sage, hey, aber vielleicht ist es ja auch eine mega Chance für mich. Und ich öffne mich dem. Und so sind wir eigentlich eher als kleiner Laden.
Ja, okay. Also immer auch so ein bisschen ausprobieren, gucken, was funktioniert und was nicht. So.
Ja, total.
Was würdest du sagen, macht eigentlich ein gutes Einzelhandelsgeschäft aus?
Ich sage immer, unsere Daseinsberechtigung ist Service. Also wirklich dieses...
Jetzt, weil ihr eine Werkstatt habt oder meinst du es auch grundsätzlich?
Nee, ich meine es tatsächlich grundsätzlich. Also Service in Form von Dienstleistungen. Also richtig so, du kommst rein und hast eine Frage und ich bin nicht erstmal grummelig zu dir, sondern ich bin erstmal... Ich freue mich, dass du da bist und freue mich auf deine Frage. Es fällt mal leichter, mal schwerer, aber so grundsätzlich erstmal kriegst du ein Moin bei uns an den Kopf geworfen, aber nett ist. So, und dieses einfach für den Kunden da sein, Spaß daran zu haben und auch nicht nur alles verbissen zu sehen. So, es muss nicht, auch in der Werkstatt jetzt wieder, es muss nicht aus jeder Sache immer sofort 10 Euro rauskommen oder so, sondern da auch einfach mal dem Durchreisenden zu sagen, klar, kein Problem, ich helfe dir gerne.
Ja.
Und ich finde, das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Onlinehandel das sehe, Einzelhandel, Onlinehandel, dem fehlt das ja alles. Also es gibt auch sehr, sehr gute Online-Händler. Aber der Online-Händler hat nie eine Werkstatt, die er quasi direkt anbieten kann, sondern da müsste der Kunde das wieder einschicken. Das dauert lange und das für Kleinigkeiten.
Ja.
Wir kennen das zum Beispiel, weil wir Servicepartner sind für einen großen Online-Händler auch. Und das ist halt genau das Thema. Dann kommen die mit dem Neurad rein, weil die Schaltung nicht sauber eingestellt ist. So, und das ist für uns natürlich 5 Minuten Arbeit.
Ja.
Aber für den Kunden super ärgerlich. Hat das Fahrrad nach Hause geschickt bekommen, muss einen Termin machen, dann kriegt er keinen. Und dann kommt er zu uns und dann sagen wir, hey, kein Problem, machen wir gerne, überhaupt kein Thema. Können wir sogar mit dem Partner abrechnen, musst dir gar keine Sorgen machen. Und schon habe ich wieder so eine Einzelhandelssituation. Und das mit einem Lächeln zu nehmen und mit einem Spaß zu nehmen. Und schon haben wir einen glücklichen Kunden geschaffen. Und das ist eigentlich genau das, was, finde ich, den Einzelhandel ausmacht. Oder eigentlich, deswegen sage ich es auch immer so, eigentlich unsere Daseinsberechtigung ist.
Sag mal, Bernd, wie schaust du in die Zukunft?
Hoffnungsvoll.
Und wie glaubst du, entwickelt sich so der Einzelhandel? Wie glaubst du, entwickelt sich der Markt?
Also ich glaube, dass der Einzelhandel, ich würde nicht sagen, wir sind vor einem Wandel, weil ich glaube, der Einzelhandel ist immer vor einem Wandel. Hm. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, der Einzelhandel verändert sich morgen oder so ganz massiv.
Ja.
Ich persönlich denke, wir haben eine mega Chance, weil genau das, was du gerade gesagt hast mit der Menschlichkeit, das ist ja so ein bisschen das, was so ein wenig in den Hintergrund rückt gerade. Hm. So durch diese ganze Online-Welt, KI-Welt und so.
Ja.
Aber ich finde gerade dieses, der Einzelhandel oder auch, also wir jetzt gerade mit speziell, wir sind ja Handel und Handwerk gemischt durch Werkstatt und Verkauf. Wir haben eine mega Chance. Also wenn man sich gut aufstellt und sich gut positioniert, glaube ich, hat der Handel eine tolle Chance, in Zukunft dieses Menschliche noch rüberzubringen. Und man will dann vielleicht gerne mal wieder in den Laden gehen und mal mit jemandem drüber reden oder mal eine Meinung haben und nicht nur alles online kaufen. Ich kaufe auch total gerne online, aber trotzdem habe ich das auch gerne, dass ich manchmal gerne da so durchstöber.
Ja.
Wenn meine Frau das jetzt hört, die wird sagen, ja, aber nicht bei Klamotten, dann bist du immer so schnell wieder raus. Ja, stimmt. Baumärkte liebe ich.
Aber so das Zwischenmenschliche.
Aber ne? dieses Zwischenmenschliche, das ist genau.
Siehst du denn grundsätzlich KI so als Feind oder ist das, machst du dir das irgendwie auch zu nutzen?
Nee, ich sehe das überhaupt nicht als Feind. Also kein bisschen. Ich habe auch tatsächlich überhaupt keine Angst davor. Ich glaube, dass das richtig genutzt uns allen nur helfen kann. Also ich glaube, dass KI so super viele positive Sachen mitbringt.
Ja.
Und auch wenn es mitunter ein bisschen erschreckend ist, glaube ich. Also so gerade so, wenn wir jetzt so mal so über diese ganzen Fake-Videos, so die immer mal wieder, wo man immer wieder was hört, nachdenkt, dann kann man schon denken so, das wird aber gruselig. Aber ich glaube so gerade auch jetzt für mich so als kleinen Laden, das ist jetzt schon ein Riesentool für uns. Also wir können ganz viele kleine Prozesse automatisieren. Ich als Personalunion, Buchhaltung und Marketing und was da noch
alles. Das ist nicht alles mit auf die Position.
Genau, genau, was man noch alles macht. So. Da fällt mir schon auf, so ich habe jetzt ganz viele kleine KI-Helferchen an meiner Seite, die ich alle nutzen kann. Ich habe gerade eine neue Webseite gebaut vor einem halben Jahr, weil wir einmal so ein Rebranding gemacht haben.
Ja.
Also wir haben ein neues Logo, wir haben die Webseite neu aufgebaut, weil wir dieses Jahr den Verleih rausgenommen haben, weil wir einfach gemerkt haben, der Aufwand zum Nutzen ist einfach nicht mehr da.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Ganze mal neu aufzurollen.
Ja.
Und in dem Zuge habe ich die ganze Webseite, alle Texte, komplett mit KI geschrieben.
Ja.
So, und ich habe die Webseiten davor auch alle selber gebaut.
Und hast du jetzt schon eine höhere Erreichbarkeit?
Ja, wir haben eine ganz andere Sichtbarkeit. Ich merke jetzt schon, dass meine SEO-Maßnahmen viel mehr greifen.
Ja.
Und vor allem, keine Rechtschreibfehler mehr im Text, und aber als angenehmer Nebeneffekt, aber man merkt auch, also wenn ich überlege, wie ich das damals gemacht habe, habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie ich Texte schreibe. Jetzt habe ich mir ChatGPT genommen, ChatGPT beigebracht, wie ich schreibe, ChatGPT beigebracht, wer mein Laden ist oder was mein Laden ist, wie wir ticken, wen wir erreichen wollen, was der Kunde von uns will. Total faszinierend, weil in dem Moment, wo ich das alles hatte, konnte ich diese Texte 0,nix generieren. Und ich lese sie natürlich alle quer. Also man muss da schon noch viel reintun, finde ich. Aber trotzdem, das, was da rauskommt, in einer Geschwindigkeit und in einer Qualität, ist sagenhaft. Und das ist nur so ein ganz einfaches Tool. Also das ist jetzt ja wirklich nicht mal mehr irgendwie, ich will einen Marketingplan haben oder ich möchte Struktur im Laden verbessern. Und so kann ich jetzt, war ich immer super im Stress, meine News aufrechtzuhalten, Newsletter zu schreiben und all solche Sachen.
Und das machst du
einmal
quasi
die Woche,
damit,
eine Stunde. Ich habe immer einen News-Eintrag. Ich mache einmal im Monat einen Newsletter, bin total happy, weil der alles weiß. Ja. Der kennt die alten Themen. Ich tue ein bisschen was rein, kriege unheimlich viel raus in einer richtig guten Qualität und fertig. Und es muss nicht immer 100% sein. Das habe ich gelernt daraus. Also es bringt mir nichts, alles super perfekt durchzudenken und dann zu starten, sondern ich starte mit 80%, hau raus und guck, wie das Feedback ist und dann optimiere ich.
Und dann kannst du optimieren.
Genau. Ja. Und das ist nur ein Weg davon. So, wir versuchen im Laden, also versuche ich gerade, ganz viele kleine Prozesse unter der Haube quasi so zu optimieren, dass alle weniger Arbeit haben. Also
und sich mehr auf den Kunden konzentrieren können und auf den Service?
Ja,
ist das so dein Ziel?
Genau. Dass die sich mehr auch auf die ganz wichtigen Sachen, wo der Mensch gefragt ist, konzentrieren können. Ja. Also zum Beispiel eine Kundenanfrage, die sehr individuell ist, wo KI das nicht kann. Aber warum müssen meine Mitarbeiter eine Mail beantworten, wie kriege ich einen Servicetermin bei euch? Klar. Es dauert auch, je nach Mitarbeiter, wie schnell der tippt, immer eine Minute oder zwei. Macht der Mitarbeiter das jeden Tag 5-mal, sind 10 Minuten, 20 Minuten vom Tag weg.
Ja.
Schaffe ich es aber, dass KI diese E-Mails fast automatisiert beantwortet und man nur noch absenden klicken muss, sparen wir wieder viel Zeit. Mir geht es aber tatsächlich primär gar nicht darum zu sagen, wir müssen noch, dadurch können wir noch mehr schaffen, wir müssen noch mehr verkaufen, ihr seid alle zu langsam, sondern für mich war es schon immer so, ich möchte, dass wir alle ein Stück weit entspannter dadurch sind. Und dann wiederum, dadurch, dass wir entspannter sind.
Einen gewissen Fokus auch halten können und
haben. Ja, und entspannter sind mit den Kunden wieder. Ja. Weil sonst diese, wenn wir überlastet sind, das merkt ja jeder.
Ja, wenn irgendwo so ein Druck herrscht oder irgendwie so eine Zerrissenheit und ich muss eigentlich noch in die Werkstatt und ich muss noch das machen und dies und klar, es bleibt nicht aus, dass das die Kunden merken und dann.
Genau, und dann kommt mal einer, der selber schlechte Laune hat, was ja total normal ist, und dann sagt er was und dann faucht man zurück.
Ja.
Und so, und das ist, finde ich, alles nicht nötig. Ist einer der Gründe, warum ich den Verleih gelassen habe. Weil ich gemerkt habe, es ist halt einfach in der Sommersaison unfassbar viel zu tun.
Ja.
Und man erklärt dem Kunden, weil man es einfach immer schon gemacht hat und weil es sich auch richtig anfühlt, aus Bayern, wo das beste Fischbrötchen zu holen ist.
Ja.
Und nebenan steht aber ein Kunde, der gerne eine Beratung haben will.
Ja.
Und wo du siehst, so der guckt schon und er ist schon ein bisschen ungeduldig und dann bewegt er sich in Richtung Tür und du denkst dir so, jetzt habe ich dem gesagt, wo das Fischbrötchen zu kaufen ist. Und der die Beratung wollte, so den konnte ich dann nicht mehr auffangen und das will ich eigentlich erreichen. Ich möchte, dass wir mehr Zeit haben für die wesentlichen Dinge.
Ja.
Und ich glaube, dafür ist das eine unheimliche Chance.
Ja.
So, und dass wir dann wieder, und ich glaube, da sind wir unersetzlich, mit der Empathie und dem Menschlichen, also wirklich dem Menschlichen, den Kunden dann wieder binden können und dann sind wir wieder beim Einzelhandel.
Und bei der Dienstleistung, bei der qualitativ hochwertigen Dienstleistung.
Genau.
Auch, ne?
Ja. Und womit man sich dann wieder abheben kann. Und das ist doch eigentlich was total Positives, was total Tolles.
Ja.
Und ich glaube, wenn man dem Ganzen offen gegenüber ist, dann hat man halt auch immer so ein bisschen die Chance zu sagen, okay, da kann was Gutes draus werden. Und ich glaube, das wird es auch. Und es ist am Ende auch nicht aufhaltbar. Also nur weil ich jetzt sage, ich benutze KI nicht, wird jetzt OpenAI seinen Service nicht einstellen?
Nee, das wird's nicht. Und vor allen Dingen wird man dann irgendwie eher oder man versteht es halt irgendwann nicht mehr, weil so viel Neues da ist. Und man wird so ein bisschen so abgehängt, glaube ich. Ne? Und ich glaube, man muss einfach so das nutzen, was man für sein Geschäft, sein Business, wie man das weiter nach vorne bringen kann, innovativ gestalten kann, zu sagen, oh, ich will diese Veränderung nicht, das hält's nicht auf. Oder also eher schießt man sich da, glaube ich, selber mit ins Aus.
Das glaube ich auch. Wenn man nicht versucht, irgendwie so manchen Sachen einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, dann überholt's einen.
Ja, voll.
Im Moment ist KI ja noch nicht so weit in vielen Köpfen. Mhm. Also super viele haben Angst davor oder großen Respekt und beschäftigen sich nicht damit.
Mhm.
Also es ist doch gerade auch eine mega große Chance.
Möglichkeit so, ne?
Ja.
Da nach vorne zu gehen und zu gucken, okay, was funktioniert vielleicht für mein Geschäft?
Ja.
Was bedeutet für dich Erfolg heute?
Zeit. Für mich.
Ja.
Ja. Also tatsächlich, ich war nie jemand, der, ich brauche nicht Geld, so. Ich bin glücklich, wo meine Familie ist. Und je mehr Zeit ich mit meiner Familie habe, desto besser. Und das ist für mich Erfolg. Wenn mein Laden in Ruhe läuft, also auch dann so ein bisschen, dass ich nicht mehr ganz so viel angerufen werde.
Ja.
Aber wenn mein Laden läuft und ich weiß, die Prozesse funktionieren und ich muss nicht mehr physisch die ganze Zeit vor Ort sein und quasi zu schrauben oder zu beraten oder so, sondern ich kann am Wochenende im Kopf ein bisschen abschalten, mache ich eigentlich nie tatsächlich, aber so ein bisschen abschalten und irgendwie mit meiner Familie irgendwo hinfahren.
Ja.
Das ist für mich Erfolg. Tatsächlich, das, und da will ich eigentlich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass ich das vielleicht noch so 10 Jahre machen muss und dann ganz viel Zeit habe. Für Dinge, auf die ich Lust habe. Ja. Also für mich ist es, Zeit ist viel mehr.
Ja. Was würdest du jemandem raten, der kurz davor steht, seinen eigenen Laden vielleicht zu eröffnen im Einzelhandel? Natürlich ist das sehr spezifisch, aber je nachdem, welches Geschäft. Aber was würdest du dem mitgeben wollen?
Klein zu starten.
Ja.
Und, glaube ich, nicht zu groß zu werden. Weil das kollidiert auch immer wieder mit dem Thema Zeit für mich zu haben.
Ja.
Und das ist für mich nicht der Erfolg. Das ist natürlich aber auch am Ende vielleicht so ein bisschen das, was man will.
Ja.
Und der Geheimtipp für einen Einzelhändler, sich einen Verband zu suchen in dem Bereich, wo man ist.
Ja.
Und dann wirklich sich erstmal so ein bisschen schlau zu hören an anderen.
Ja.
Weil, also das ist richtig cool.
Ja,
also,
cool. Ein Satz, der dich geprägt hat.
Du hast den selber vorhin lustigerweise gesagt. Der hat mich
gespannt.
Der hat mich geprägt, weil meine Frau mir den mitgegeben hat. Angst ist kein guter Begleiter. Das ist wirklich lustig, weil das hat sie früher immer zu mir gesagt. Ich glaube, das hat sie länger nicht mehr zu mir gesagt. Ja. Aber der hat mich, also meine Frau ist an meiner Seite, seit ich gegründet habe, so ziemlich genau. Und die ist da auch mit durchgegangen und hat mich wirklich viel begleitet und viel aufgebaut und war immer für mich da. Ich wüsste auch, dass ich heute nicht ohne sie da wäre, wo ich bin. Also auf ganz vielen Ebenen so.
Ja.
Aber nee, das hat mich schon immer so ein bisschen geprägt, dass ich wirklich... Ich habe das auch so. Manchmal wäre ich auch so ein bisschen ängstlich. Dann setze ich mich hin und sage, okay, was ist der Worst Case? Und dann gehe ich an den Worst Case ran und sage, okay, alles klar, habe ich. Gut, kann ich aufschreiben, beiseite legen. Und jetzt gucken wir, dass wir da gar nicht drauf gucken müssen.
Ja, das hilft so, so viel. Immer einmal den Worst Case durchzudenken. Ja. Wie hoch ist eigentlich die Fallhöhe? Was kann eigentlich wirklich passieren?
Ja.
Das reduziert sie um sehr, sehr viel.
Ja, und manchmal mache ich sogar tatsächlich, dass ich dann so nachts nicht schlafen kann, so, habe ich immer mal wieder, so, weil mich dann doch viel beschäftigt, also privat oder beruflich ist ja egal, und dann gehe ich wirklich manchmal hin und schreibe es kurz auf, so, und dann ist es aus dem Kopf und dann kann ich wieder schlafen, dann denke ich wirklich richtig aktiv an was Gutes, an irgendwie einen schönen Moment oder sowas, und dann schlummere ich meistens irgendwann wieder ein.
Ja. Aber das ist halt wirklich auch dieses aus dem Kopf schreiben, so, ne? So abends irgendwie weg damit. Ich habe das schon früher bei meinem Papa immer gesehen. Also seitdem ich klein bin, der hatte immer so einen kleinen, der hat immer diese Hotelblöcke mitgenommen, weißt du, diese ganz kleinen, keine Ahnung, ist irgendwie so ein. Hat er voll den Fable für diese Hotelblöcke auf jeden Fall.
Immer hat er nicht die Bademäntel immer überall gekauft.
Nee, das nicht, aber die Blöcke hat er mitgenommen. Nee, und da hat er immer die Punkte so für den nächsten Tag raufgeschrieben und was ihm einfach in den Kopf kommt und hat sich das nächsten Tag angeguckt und geguckt, okay, was kann ich davon umsetzen, was steht wann, wie, wo an. Aber er hatte das, ich habe ihn damals schon immer gefragt, was hilft dir das so? Ist das, musst du das jetzt? Ja, ich muss. Und dann ist es aus dem Kopf. Ich habe das später selber so auch dann gemacht.
Es räumt auf.
Es räumt auf. Ja. So dieses, macht diesen Druck, diese, ja, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, es ist wie so ein kleiner Kobold, der im Kopf ist.
Ja. Der einfach so dann, bleib mal raus.
Ja, ja, genau. Und dann ist es irgendwie schon greifbarer.
Ja, das habe ich lustigerweise auch. Also so, dass manchmal so die Gedanken aufschreiben, aber dann auch, wenn so viel im Kopf ist, dann setze mich oft hin, schreibe einmal alles auf, sortiere das einmal neu und priorisiere das so für mich. Und dann plötzlich nur durch diese, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde oder sowas, bin ich schon innerlich komplett wieder ruhig.
Ruhiger, ne?
Weil es halt einfach wirklich so ein, okay, so und jetzt kann ich sagen, was ist wirklich wichtig, worum kümmere ich mich jetzt, was ist nicht so wichtig. So, und zum Thema KI, das mache ich zum Beispiel auch, weil ich immer mal wieder länger Auto fahre.
Ja.
Und dann mache ich ChatGPT an und rede mit der und dann
priorisierst du es
dann? Sag ich alles, was ich denke.
Ja.
Die habe ich bestimmt für bekloppt. Und dann sage ich alles runter und dann sage ich, priorisiere mir das. Und dann liest sie mir das vor. Dann bin ich immer schon so ein bisschen, oh, das ist ganz schön viel.
Mhm.
Und dann schreibt sie mir das als PDF raus. Dann schicke ich mir das und dann habe ich das aus dem Kopf und weg ist es. Und das ist dieses immer wieder sich selber kurz zu reflektieren, das hilft total.
Ja.
Und das bringt
weil es irgendwann nur noch so ein Gefühl ist, was einfach so bedrückend ist.
Ja.
Es ist nur wie die 10 offene Tabs und irgendwie kannst du es nicht mehr greifen, wie viele waren es jetzt, was ist es eigentlich und so.
Ja.
Und dieses Gefühl ist dann so belastend und man weiß aber einfach gar nicht, was dahinter steht. So, ne?
Total.
Ja. Also Bernd, es hat mich riesig gefreut, dich heute hier zu haben. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank auch.
Danke.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter Hello Career Club. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.